Dass mit der Identität von Silas was nicht stimmt, das hat schon Ende 2019 die französische L'Équipe rausgefunden. Damals hat das keine großen Wellen geschlagen. Was meinen Sie, warum geht der VfB gerade jetzt damit an die Öffentlichkeit?
Ja, wahrscheinlich, weil er mit dem Druck nicht mehr klargekommen ist. Und irgendwann wird er ja auch erwachsener und vielleicht auch einsichtiger und musste dann sehen, dass er in die Öffentlichkeit gegangen ist. Und wahrscheinlich war es der beste Schritt, der ihm passieren konnte.
Ein Spieler quasi als Sklave gehalten, das Gehalt kontrolliert und mit so einer erzwungenen Identitätsänderung gefügig gemacht. Ist das, was Silas da erleben musste, wirklich ein Extremfall? Oder könnte das bei Spielern aus bestimmten ärmeren Ländern vielleicht sogar geübte Praxis sein?
Der Beruf des Spielerberaters oder Spielervermittler, Berater, das ist eigentlich der richtige Ausdruck, wenn er denn ein positiver Mensch ist, ist natürlich weltweit vertreten. Und es gibt, wie in vielen anderen Berufen auch, gute und es gibt aber auch schwarze Schafe. Und gerade, wo es um so viel Geld geht wie im Profifußball, wo auch die Berater oder die Vermittler so unheimlich viele Millionen und Abermillionen verdienen können, da wachsen natürlich auch die Begehrlichkeiten von vielen Leuten, sich damit einzubringen und dann die Millionen nur so zu scheffeln. Und das ist natürlich die große Gefahr, der vor allem junge Spieler unterliegen, die noch nicht so erfahren sind und die sich dann den hehren Worten irgendeines Beraters dann ja doch öffnen. Und irgendwann braucht man auch normalerweise im heutigen Geschäft mit den vielen Verträgen und den juristischen Klauseln einen, der sich darin auskennt. Aber das müssen dann spezielle Leute sein, die normalerweise vielleicht auch sogar Jura studiert haben oder Steuerrecht studiert haben. Und das wäre dann eine positive Sache. Aber die negative Sache gibt es weltweit überall.
Also es gibt eigentlich klare Regeln für Spielervermittler, was sie dürfen, was sie nicht dürfen. Aber es gibt offenbar auch große Graubereiche. Kann man das so, können Sie das so in etwa abschätzen, wie groß da im Verhältnis die dunklen und die hellen Ecken sind in dieser Branche?
Das wäre rumgestochen mit der Nadel im Heuhaufen. Das kann man nicht sagen. Aber ich bin sicher, dass es Tausende von Spielervermittlern unter den 100.000 vielleicht auf der Welt gibt, die dann so etwas auch machen und die dann auch das nur das Negative für ihren Klienten und das Positive für sich im Kopf haben. Ich wundere mich eigentlich immer nur, dass die Vereine da so mitziehen. Die Vereine zahlen die Spielervermittler, die zahlen die Honorare für die. Bestes Beispiel jetzt der Fall Alaba, der ja von Bayern München zu Real Madrid gewechselt ist. Dessen Berater hat Uli Hoeneß mal vor einem halben Jahr in aller Öffentlichkeit im Fernsehen als Geldhai oder Piranha bezeichnet. Und der soll jetzt 10 Millionen Mark vom FC Bayern verlangt haben für sich selber. Dass die Vereine das mitmachen und nicht mal selber zu einer Einigung gekommen sind, dass die Berater von ihren Spielern bezahlt werden und nicht vom Verein. Das ist für mich eigentlich der große Fehler.
Wie kann man da was verbessern? Muss man da irgendwie die Gewinnmargen senken und damit möglicherweise auch die Gier etwas eindämmen?
Das wäre eigentlich schön und es wäre auch sinnvoll und nutzvoll. Aber Sie wissen, was ein Profigeschäft ist, ein Verein, der gerade nach oben will, der koste, was es wolle, wird er sich verstärken. Und wenn er durch den Spielervermittler halt einen besseren Mann bekommen kann, dann zahlt er auch diesen Spielervermittler. Und gerade die ganz Großen im Geschäft, die Engländer oder Spanier oder wer auch immer so viel Geld hat, wo dann auch die Sponsoren, nicht nur Sponsoren, sondern die Mäzene, dann richtig Geld investieren, denen ist das im Endeffekt dann wurscht. Und die machen natürlich alles kaputt und dann müssen die Kleinen mitziehen.